Ja, Geschwister, wir gehen weiter. Predigt 3 über das Thema Geld. Heute Teil 3. Schwerpunkt ist die Armut. Reicher und Armer. Wer ist von Gott gesegnet? Ich möchte zur Einleitung etwas sagen, dass nämlich auch Gott ein Herz für die Armen hat. In der letzten Predigt hatten wir ja gehört über die Reichen, dass auch Gott ein Herz für die Reichen hat. Und Gott hat ein Herz für die Armen. Das lesen wir in Jakobus 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, und in Klammern Schwestern auch, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Und eine wichtige Stelle, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 bis 29. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wenn wir so in die Gemeinden hineinschauen, weltweit, dann ist das genauso wie in der Welt völlig unterschiedlich. Ja? Es gibt Leute, die haben sehr wenig Geld. Es gibt Leute, die haben sehr viel Geld. Und grundsätzlich, habe ich uns schon bei den letzten Predigten deutlich gesagt, hat Gott weder ein Problem mit Armut noch ein Problem mit Reichtum. Es ist immer entscheidend, wie das Leben des Einzelnen aussieht in der Beziehung zu unserem Herrn. Ich möchte etwas sagen über Armut. Zum Beispiel lesen wir in Lukas 22, Vers 35 etwas. Und da steht, und Jesus sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas, sie aber sagten nichts. Das heißt, der Herr hat seine Jünger ausgesandt mit gar nichts. Die hatten nichts. Ja? Der hat gesagt, geht mal und das wäre jetzt ein spannendes Objekt, wenn er das mit dir mal machen würde. Stell dir vor, ab morgen sagt der Herr so, jetzt gehen wir für mich. Ja? Und das machen ja manche Missionare auch. Manche Leute verlassen sich dann ganz auf den Herrn und geben auch ihren Arbeitsplatz auf, manchmal sogar sichere Stellen, weil der Herr ihnen zeigt, dass für sie es so ist, dass sie ganz den Herrn dienen sollen. Und da gibt es ja interessante Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Lebensbiografien liest. Ich lese das für mein Leben gern. Nach der Bibel und der Konkordanz, die beste Lektüre auf der Welt, Lebensbiografien von Männern und Frauen Gottes. Kauft euch alles, was ihr kaufen könnt, weil das ist so greifbarer Glaube. Ja? Und da werdet ihr sehen, dass es Leute gab, die nicht viel Geld hatten und Gott hat riesen Dinge mit denen umgesetzt. Und das Interessante war, dass diese Leute nie im Voraus groß was bekommen haben, sondern immer erst im Gehen. Also das ist so Gottes Art, dass er unseren Glauben prüft, dass wir gehen und mitten im Gehen steht er uns dann zur Seite. Und wer von euch kennt Georg Müller? Also Georg Müller, dieser Waisenvater aus Bristol, der ja mit nichts ein riesen Waisenhaus gegründet hat und immer mehr Tausende von Kindern nachher von der Straße geholt hat, ihnen Dach über den Kopf gegeben hat, Bildung gegeben hat und vor allen Dingen auch den Glauben an Jesus ihn groß gemacht hat. Dieser große Segensmann, das war ja auch ein großer Beter vor dem Herrn. Und der Mann hat von Monat zu Monat nur gelebt von dem, was der Herr gegeben hat. Und am Ende seines Lebens durfte er sagen, er hat das Werk ohne Schulden übergeben, und der Herr hat ihn immer durchgebracht. Es war aber auch manchmal so, wenn ihr sein Buch gelesen habt und der himmlische Vater ernährt sie doch, ein Top-Buch von Georg Müller, ja, über sein Leben. Und da ist das oft so gewesen, dass er manchmal sagte so, jetzt, was passiert? Um 14 Uhr muss die Rechnung beglichen werden und um 13.30 Uhr war kein Cent in der Kasse. Und dann ist oftmals in der letzten Sekunde irgendwo deine Kutsche hat angehalten, gegen die Tür geklopft, wohnt hier Bruder Georg Müller? Ja, der steht vor Ihnen. Ja, ich habe hier ein Kuvert, das soll ich Ihnen übergeben. Ja, und da war genau die Summe drinne, die der Bruder brauchte, um 14 Uhr einzuzahlen. Und das hat der Mann nicht einmal erlebt, das hat er tausendmal erlebt. Ja, Und das ist einfach großartig, dass Gott damit kein Problem hat. Und als Jesus seine Jünger aussandte, damals gab es ja jetzt auch nicht unbedingt so große Sozialversicherungen, die sind losgegangen, aber die Jünger, als Jesus sie fragte, hat euch was gemangelt? Da sagen sie, nein, nichts. Also sie sagen nicht, also ja, Herr, Essen und Trinken hatten wir, aber wir hatten nie Schuhe. Oder Essen und Trinken hatten wir, aber wir haben nichts anzuziehen gehabt. Steht da nicht. Sie sagen wörtlich nichts. Wisst ihr, und das ist unser großer Gott, der uns so gewaltig versorgen kann. Ja, Gott ist ein unglaublicher Versorger. Ja, man kann nur staunen. Das macht er übrigens auf dieser Welt doch genial, oder? Wir haben mittlerweile so gute 8 Milliarden Menschen fast. Ne? Und es ist genügend da. Wir könnten die Welt, also rein von der Nahrungskette her, könnten wir eigentlich dreimal so viel Menschen ernähren. Das Problem ist nur durch die Marktwirtschaft und dadurch, dass der Mensch raffgierig ist und die Sünde im Spiel ist, entsteht die Hungersnot, ja? Das müsste nicht sein. Gott hat genügend Nahrung gegeben. Es werden jedes Jahr Tonnen Nahrungsmittel vernichtet, nur um den Marktpreis stabil zu halten. Das ist in sich schon völlig verrückt, was da passiert. Es müsste kein Mensch auf dieser Welt verhungern. Also Gott hat das genial geplant und ich fand das auch so am Anfang so wunderbar. Es gibt dann Leute, die vom sogenannten Wohlstandsevangelium kommen. Das ist die Ecke Joyce Meyer und Co. Die behaupten, wenn man Christ ist, dann hat man auch genügend Geld. Und zwar in Hülle und Fülle eigentlich. Also Reichtum ist ein Zeichen, dass wir groß gesegnet sind vom Herrn. Und wenn du nicht so viel Geld hast, dann hast du keinen richtigen Glauben. Dann stimmt was bei dir nicht. Dann ist dein Leben eigentlich nicht so, wie es sein sollte. So im Groben ist die Quintessenz, sag ich mal, vom Wohlstandsevangelium. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt hinten und vorne nicht, von der Bibel her. Ja? Man sagt zum Beispiel, in diesem Wohlstandsevangelium hat mir ein Bruder mal vor einigen Jahren eine damals noch Kassette geschickt und sagte, Mann, ich habe eine neue Erkenntnis von unserem Herrn Jesus. Und ich sage, okay, welche Erkenntnis ist denn da so neu? Ja, ich wusste gar nicht, dass der Herr, ja, der war ja steinreich. Maria und Josef, die haben ja richtig Geld gehabt. Ich sage, okay, in welcher Bibel hast du das gelesen? In einer selbstgeschriebenen, aber oder wo hast du das her? Und dann sagt er, nee, hör dir die Predigt an. Habe ich mir die Predigt angehört und zu dieser Predigt möchte ich jetzt mal ein paar Bibelstellen lesen, die das widerlegen. In Lukas Kapitel 2, die Verse 22 bis 24 steht, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachte sie ihm nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Hier geht es um Maria und ihr Kind Jesus. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Ja? Also, dann steht im dritten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 7 noch dazu etwas. Und wenn seine Hand das zum Kauf eines Schafes Ausreichende nicht aufbringen kann, so bringt er für das, was er gesündigt hat, dem Herrn ein Schuldopfer. Zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Und dann lesen wir noch in 3. Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 8, wie sich das zu verhalten hatte, wenn man dann eben halt diesen jungen Knaben oder das junge Mädchen nach der Reinigungszeit den Herrn geweiht hat. Ja, das war dann eben halt ganz wichtig. Da gab es ein Gesetz und gerade im dritten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8, da wird das detailliert beschrieben. Und da wird dann auch gesagt, dass wenn die Leute nicht so viel Geld haben und kein Schaf, was eigentlich ursprünglich geopfert werden musste, dann hat der Herr sich auch eingelassen mit ein paar Turteltauben. Und diese Bibelstelle zeigt, dass Maria und Josef alles andere als reich waren, denn sie opfern nicht ein Schaf, sondern Tauben. Und das war für Leute bestimmt, die wenig Geld hatten. Ja? Und wenn dann so ein Wohlstandsevangelium-Prediger sagt, dass die Eltern reich waren, dann lügt er, denn die Bibel lügt nicht. Hätte jetzt Josef und Maria viel Geld gehabt und hätten aus lauter Geiz sich die Turteltauben geholt und keine Schafe, hätten sie sich versündigt gegen den Herrn und hätten den Herrn belogen. Aber wir lesen das nirgendwo in der Bibel, ja? Also derjenige, der lügt, ist dieser Lügenprediger das Wohlstandsevangelium. Die Bibel nicht. Die Bibel ist Gottes Wort. Da steht's klar und anders drin. Wenn man dann noch weiter liest, gibt es noch eine interessante Stelle. die auch über den Herrn Jesus etwas aussagen. Also der Herr Jesus ist wichtig, wenn du jemand bist, der du sagst, oh Mensch, meine Eltern haben nicht viel Knete und so, mit mir ist nicht viel los, sie können mir nicht meine ganzen Wünsche erfüllen, dann kannst du ganz entspannt sein. Der Herr Jesus hatte auch Eltern, die auch nicht jeden Wunsch erfüllen konnten, und aus dem Herrn Jesus ist etwas Wunderbares geworden, nämlich den größten und genialsten Menschen, der je auf Gottes Erdboden lebte. Ja, wichtig ist, Maria und Josef waren beides Eltern, die den Herrn über alles geliebt haben. Und das Wichtigste, was Eltern Kindern geben kann, ist nicht eine fette Uhr oder ein schönes Auto oder ein Haus. Das Wichtigste, was Eltern Kindern mitgeben, ist, dass sie Jesus groß machen und dass sie ihren Kindern zeigen, wer Jesus ist. Ja, du kannst arm wie eine Kirchenmaus sein, wenn ich das mal so sagen darf, aber wenn du Jesus liebst und deinen Kindern deutlich machst, dass das Wichtigste im Leben ist, diesen Jesus ganz zu vertrauen, hast du alles richtig gemacht. Ja, das ist so wichtig. Das ist so ganz wichtig. In Matthäus 8, Vers 20 steht dann über Jesus. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Das müssen wir uns mal vorstellen. Der Sohn Gottes, der die ganze Welt geschaffen hat, wird gefragt, Meister, ich will dir folgen. Und dann sagt er, ja, du kannst mir folgen, aber ich kann dir nichts anbieten. Also würde Jesus heute leben, dann hätten wir ihn wahrscheinlich abgestempelt als Obdachlosen. Der Herr hatte keine eigene Wohnung, sagte er, keine eigene Bleibe. Der war angewiesen, vielleicht hat er mal bei Petrus geschlafen oder so, das wissen wir jetzt alles nicht. Und draußen irgendwo in Israel haben die dann auch viel übernachtet. Also der Herr hatte nichts gehabt, der konnte nicht sagen, klar, Moment mal, ich lade euch alle ein bei mir zu Hause. Ich habe übrigens eine große Villa, ja, und da geht die Post ab. Ich habe einen Whirlpool und einen Swimmingpool und ich habe 8 Schlafzimmer, da könnt ihr alle schlafen. Nee, der Herr konnte nichts anbieten. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du sagst, ach, meine kleine Wohnung, ich hätte gerne mal eine größere, ich weiß, dass manche ja auch eine Wohnungsnot haben, aber stell dir mal vor, der Sohn Gottes, ja, der Sohn Gottes, der dabei ist, Millionen von Wohnungen im Himmel einzurichten, der hatte auf Erden nichts. Ja, der hat auf alles verzichtet. Sieh mal, und deswegen bist du ganz gut dran, egal wie klein deine Wohnung ist, du bist immer noch reicher, was Wohnung angeht, als der Herr. Der Herr konnte in seinem Leben als Wanderprediger sagen, oder musste sagen, ich habe keine Wohnung. Ja? Also wenn du eine Wohnung hast, dann hast du schon mehr Reichtum, als Jesus auf Erden, was Wohnung angeht, hatte. Solltest du mal dankbar sein. Ja? Wir nörgeln ja immer rum mit unserer Wohnung. Ja, ist zu klein, zu groß, zu teuer, die Lage ist zu blöd. Ich würde mal lieber sagen, freu dich mal, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Ja, und dass du, egal wie schwierig das ist, aber dass du deine Miete auch noch bezahlen kannst, ja, sollten wir auch mal dankbar sein. Es gibt Menschen, die können sich das noch nicht mehr leisten. Also Jesus war alles andere als reich, was dieser Ehrlehrer da von sich gegeben hat, und leider geben da heute noch viele Ehrlehrer merkwürdige Thesen über den Reichtum des Herrn Jesus da weiter. Und im 2. Korinther 8, Vers 9, da sagt Paulus, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus, ja natürlich, der war der Reichste, den hat der ganze Himmel gehört, ihn die ganze Erde. Aber er hat alles verlassen, er hat den Himmel verlassen und er ist bereit gewesen, unter dein Niveau zu leben. Ja, also könnte mal jemand jetzt vielleicht was sagen, der jetzt keine Wohnung hat bei uns. Wir haben alle eine Wohnung. Ja, wenn wir jetzt Jesus gehabt hätten, der wäre in Zoom mit eingeschaltet, der hätte die Hand gehoben und gesagt, ich habe keine. Ja, so arm ist der Herr geworden für dich und für mich. Und das ist einfach gewaltig. Und jetzt frage ich euch mal so, ne? Also wir antworten ja jetzt nicht, was eine Predigt ist, aber ich frage euch mal und ihr könnt darüber nachdenken. Wenn wir jetzt den Herrn Jesus gefragt hätten, also Heiland, du hast jetzt keine richtige Wohnung gehabt und so Geld finanziell war auch nicht so da, aber der Vater im Himmel, der hat dich doch, konnte er dich überhaupt ernähren? Und dann wird er ja sagen, natürlich, ich habe einen Überfluss gehabt. Der nichts hatte, der nimmt zwei Brote und 5 Fische, oder umgekehrt, ich weiß nicht, ein paar Fische und Brote, ja. Und was macht er damit? Er speist über 5000 Menschen. Das heißt, obwohl der Herr nichts hatte, hat er das wenige, was er hatte, so vermehrt, dass alle anderen in Überfluss lebten. Und deswegen, wenn du mit Jesus lebst, dann kannst du deine Armut, die kannst du in seine Hand legen und er macht aus deiner Armut Reichtum. Ist dir schon mal aufgefallen, wie glücklich man sein darf mit Jesus? Ja? Und das ist hoffentlich nicht bei dir abhängig, wie viel in deiner Brieftasche ist. Das Glücklichste, was es gibt, ist, Jesus leben zu dürfen, aufzustehen, zu wissen, ich bin in seiner Hand geborgen. Ja, egal was kommt, dass er da ist. Das, was Jesus gibt, kann man sowieso nicht kaufen. Wahre Freude, Vergebung der Sünden, ewiges Leben, Gnade, Barmherzigkeit, ja, Trost. Mann, was haben wir für ein Reichtum in Jesus? Die Bibel sagt, in ihm ist die ganze Fülle. Und wenn du und ich in ihm sind, ja, dann haben wir daran teil. Manche Christen, die leben so wie Hungerlöhner, ja. So, wenn man die Reden hört über Gott, so, die sind immer nur nörgeln, ja. Unser Gott ist, der ist so gut. Warum hören wir so wenig, ja? Ich habe mich so gefreut eben über das Zeugnis. Das sind doch Momente, da geht doch das Herz auf, ja? Wo Gott uns dann mit Menschen zusammenführt, wo wir helfen können. Das ist Reichtum. Bin davon überzeugt, hätte ich den Alamo 50 Euro gegeben, hätte er sich vielleicht auch gefreut. Aber die Freude, die er hatte, als er anderen Menschen hilft und dann auch noch merkt, dass Jesus seine Hand im Spiel hat. Ja, das ist doch eine Freude, die hält bis jetzt noch an. Ja, ich habe das eben gesehen bei seinem Zeugnis, da haben die Augen eben gerade noch gestrahlt. Das ist etwas herrlich. Also Jesus war nicht reich, müssen wir einfach ganz normal so sehen. Zumindest materiell nicht, ja. Geistlich natürlich der reichste, den es überhaupt je gab. Aber materiell, nein. Und die Bibel sagt auch etwas in Sprüche 28, Vers 6 über Armut. Besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit lebt, als ein Verschlagener, wörtlich steht da ein Verdrehter, der auf zwei Wegen geht und der dabei reich ist. Also die Bibel sagt, hab du lieber wenig und sei ehrlich, ja, anstatt du viel hast und auf Deutsch gesagt, bescheißt nur die Menschen von hinten bis vorn, ja. Und viel Reichtum auf dieser Erde, sage ich euch so, wie das ist, das wisst ihr selber, ist nicht ehrlich verdient. Viel Reichtum ist durch Lug und durch Betrug und indem man andere Leute hinters Ohr haut, ja. Und da sagt die Bibel, dann bleib lieber arm. Dann bitte lieber arm bleiben und dann mit dem Herrn in seinem Segen sein. Das sagt die Bibel. Und das sollten wir uns auch annehmen. Also der Herr hat da kein Problem und er sagt, es ist alles gut, wenn du auch wenig hast. Hauptsache, du lebst korrekt und bist ehrlich, ja? Und ist euch das schon mal aufgefallen? Leute, die wenig haben und dankbar sind, die geben dir das letzte Hemd. Und Leute, die viel Geld haben und geizig sind, ja, von denen kriegst du nicht mal eine Tasse Kaffee, ja? Also, das ist meine Erfahrung im Leben, dass diejenigen, die auch selbst wenig haben, die geben dir noch das letzte Hemd, ja? Das ist so ein, damit will ich nicht sagen, dass alle Reiche so sind. Ja, es gibt auch Reiche, die gerne geben und viel geben. Das will ich damit nicht sagen. Ja, aber in der Regel ist es so, ist meine Erfahrung, so die Leute, die wenig haben, ja, die können dir jetzt nicht eine fette Torte da anbieten. Die haben vielleicht ein paar Kekse. Ja, aber du merkst, die geben dir die letzten Kekse mit Dankbarkeit. Ja, schmeckt der Keks gleich anders, schmeckt noch besser als eine Sahnetorte. Ne? Wo Liebe im Spiel ist, das sagt die Bibel, kannst du wenig haben, aber es ist ein Genuss. Ja. Ja, und dann, man kann auch mit wenigen im Segen Gottes sein. Im 2. Korinther 6, Vers 10 sagt Paulus, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichtshabend und doch alles besitzend. Das sind ja völlige Widersprüche eigentlich, aber das ist so das, wie Gott seine Gnaden und sein Leben hineinlegt, ja. Da kann man manchmal Menschen treffen, die selbst wenig haben und machen andere Menschen glücklich. Ich habe von einer Schwester letztens erst erfahren, der es finanziell gar nicht so gut geht, wo ich weiß, die muss jeden Euro wirklich mehrmals umdrehen, damit sie durchkommt. Ja, aber sie hat von einer Not gehört von anderen Menschen, denen es noch schlechter geht. Und sie hat von dem wenigen Geld, was sie hatte, regelmäßig sich jetzt vorgenommen, jemanden zu unterstützen, der noch weniger hat. Und da geht mein Herz auf. Ja, da geht mein Herz auf. Das ist so wunderbar. Wisst ihr, ich glaube, das ist auch ein Segen, wenn man von dem wenigen, was man hat, gibt, dann merkt man auch einfach, wie der Herr einen durchbringt. Manchmal ist es sogar eine Gefahr. Wenn wir zu viel Geld hätten, kann das manchmal auch die Gefahr sein, das hatte ich bei der letzten Predigt, dass wir uns dann auf unseren Reichtum verlassen, so, ne? Und dann kann man manchmal auch vielleicht nicht mehr so in der Abhängigkeit vom Herrn leben. Aber wenn man so gerade so durchkommt, es hat auch etwas Positives. Es wisst ihr, wer von uns betet denn noch vom Herzen? Jetzt mal ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich. Wer von uns betet denn von ganzem Herzen, unser tägliches Brot gib uns heute, ja? Also unser Kühlschrank platzt, wir haben mehr als ein Brot da drinne und so richtig vom Herzen betet das wahrscheinlich keiner von uns, ja? Aber wir werden es vielleicht irgendwann, wenn eine Krise kommt und eine Wirtschaftskrise und das sieht so aus, dass sie bald kommt, ja? Dann werden wir wahrscheinlich schon mal in den Kühlschrank gucken und sagen, oh, da ist ja doch nicht mehr so viel drin. Jetzt müssen wir mal wirklich beten. Herr Jesus, bring mich durch. Ja. Also, Gott kann ganz vieles machen. Und Gott kann oft seine Macht am meisten zeigen, wenn uns die Möglichkeiten fehlen. Denken wir nur an Elia, 1. Könige 17. Ja, denken wir an Elia. Er wird geschickt zu einem Bach und ein Rabe ernährt ihn. Stellt euch mal vor, der Elia, ne? Der hat doch bestimmt auch geguckt, so, was will der Herr denn jetzt? Der schickt mich dahin zum Bach und dann plötzlich fliegen die Raben. Die bringen ihm was zu essen und trinken aus dem Bach. Ja. Und irgendwann war da auch nichts mehr. Ja, was passiert dann? Da sagt der Herr, du, da ist eine Witwe in Zapat. Ja, das ist ja auch eine tolle Information, ne? Habe ich euch ja alles schon mal erklärt. Witwenschaft damaliger Zeit, keine soziale Absicherung, die war selbst am Verhungern. Dann kommt die dahin, dann sagt er, du, was hast du da? Und dann sagt sie, ich habe nur noch ein bisschen Brot, ein bisschen Öl und das ist jetzt mein Sohn und ich und dann sterben wir. Ja. Aber wisst ihr, Mehl im Topf und Öl im Krug wurde nicht leer, steht in der Bibel, in dieser Stelle. Warum? Weil Gott seine Hand im Spiel hat. Simon, und das ist doch herrlich. Das sind doch Erlebnisse, die du wahrscheinlich auch schon erlebt hast. Wenn du wenig hast, dann gibt Gott dir, ja? Ist das nicht auch in unserem geistlichen Leben oft so? Wenn du dich so richtig down fühlst, wenn du denkst, ach, weißt du, mein Glaubensleben kannst du in die Tonne treten, da ist gar nichts mehr los. Meist in solchen Situationen schenkt Gott in deinem Weg, in deinem Lebensweg Menschen, denen du ein Zeugnis sein darfst. Und dann denkst du manchmal, ich bin selbst gar nicht richtig auf dem Weg. Und plötzlich darf ich in meiner verrückten, mit diesem verrückten Zustand, darf ich ein Segen für andere sein. Das beschämt uns oft, ja? Das ist mir oft auch so zur Beschämung geworden, dass ich manchmal so dachte, oh, heute ist so ein Tag, Herr Jesus, bitte mach, dass schnell Nacht wird. Ja, es gibt ja so Tage, wo man denkt, wie Manfred Siebert, glaube ich, hat das Lied geschrieben, es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Ja, das ist so. Manchmal denkt man auch, mein lieber Scholli, das war ja ein Tag, also wo kommt der eigentlich her? Und oft sind es diese Tage, wo der Herr dann uns reich beschenkt. Also Gott hat genügend Möglichkeiten. Und was wir, glaube ich, alle auch hoffentlich erkannt haben, was in Sprüche Kapitel 10, 22 steht. Und da steht, der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Der Segen des Herrn macht reich. Es gibt ja dieses wunderbare Wort, was auch stimmt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ja, das ist so. Wir können auf viel verzichten in unserem Leben. Aber ich hoffe, dass du nie verzichten kannst auf den Segen Gottes. Wie ein Jakob, der den Engel festhält und sagt, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Wir sollten alle so eine Jakobs werden, die Gott festhalten und sagen, Herr, ich höre nicht auf zu beten, ich höre nicht auf zu schreien, bis du mich segnest. Ich kann auf alles verzichten, kannst mich auch ein bisschen krank machen, kann ich auch mitleben, aber dein Segen, den brauche ich. Das ist der größte Reichtum. Das brauche ich, Herr. Ja. Und das ist etwas Großartiges. Ja, dann gibt es natürlich auch Gründe. Es gibt auch Gründe für Armut. Am Anfang möchte ich sagen, manche Menschen sind unverschuldet auch in Armut gekommen. Ja, es gibt auch manche Menschen, die sind wirklich unverschuldet. Es gibt auch manche, die bemühen sich. Ich kenne Leute, die bewerben sich noch und noch und kriegen keine vernünftige Arbeit. Und die meine ich jetzt nicht. Ja, die meine ich jetzt nicht. Ich meine auch nicht diejenigen, die wirklich dort sich bewerben und sich mühen und irgendwo nicht richtig weiterkommen. Oder auch es gibt auch Menschen, die bemühen sich dann wirklich und vielleicht hat Gott ihnen nicht viel mitzugeben an Ausbildung und die haben dann so einfache Jobs und heutzutage hat man ja so in den einfachen Jobs, sage ich mal, da kann man sich gerade so ernähren, da ist man so ein paar Euros über einen Hartz-IV-Empfänger. Und diese Leute meine ich alle nicht. Diese Leute meine ich alle nicht. Gleich, damit wir am Anfang das richtig uns klar verstehen. Sondern ich meine jetzt die Leute, die selbst verschuldet sind durch bestimmte Dinge. Und das Erste, was oft zu Armut führt, ist ganz einfach Faulheit. Das sagt die Bibel. In Sprüche Kapitel 6, die Verse 10 bis 11, da steht, noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Ja? Es gibt manche Menschen, bin ich ganz offen, es gibt manche Menschen, die stinken vor Faulheit, ja. Die möchten nichts tun, ja. Die klauen den Herrn den ganzen Tag, ja. Die haben auch einen ganz anderen Rhythmus, ja. Ich gebe ja auch manchmal Sendung, ob das alles stimmt, was da steht, das wird ja auch alles aufgepeitscht und so, da glaube ich nicht so ganz dran. Aber ich weiß das aus meinem eigenen Leben, es gibt manche Leute, die bemühen sich überhaupt nicht um Arbeit, ne. Die nehmen dann Hartz IV und sagen, oh, die Stadt zahlt, ist mir egal, brauche nicht arbeiten. Ja? Und dann machen sie noch nebenbei ihre Sachen so und sind einfach auch faul. Müssten vielleicht auch was tun, Dann kommen vielleicht Leute sagen, komm, helf doch mal mit, mach doch mal eine kleine Putzstelle oder so. Nee, das ist unter mein Niveau. Ne? Ich hoffe, liebe Frau, die du dir zuhörst, weil ich das weiß, dass es auch unter Christen solche komischen Gedanken gibt. Also manche Frau habe ich schon gehört, wo ich sagte, helf doch mal deinem Mann, ja? Nee, das ist da meine Nägel und ich weiß nicht alles, ja? Und nee, das ist mir zu lang und zu anstrengend. Wo ich denke, liebe Frau, du hast noch nicht verstanden, um was es eigentlich geht, ja? Du sollst deinem Mann helfen. Ich finde, ein Segen für jede Frau, die den Mann hilft, ja? Wir leben in einer Zeit, wo auch man als Mann gar nicht mehr alleine kaum die Familie ernähren kann, wenn die Frau nicht mithilft. Das ist so schwer. Ne? Allein, und damit meine ich jetzt nicht Luxusleben, ich meine einfach nur so über die Runden zu kommen. Deswegen, wenn ihr zuhört und du, liebe Frau, arbeitest, der Herr segne dich. Wunderbar, dass du mithilfst. Ne? Und alle anderen, die ihr zu der Kategorie gehört, meine Nägel, Schande über euch. Ja, überlegt euer Denken, tut Buße und fangt einfach mal an, euren Männern mitzuhelfen. Ja, also, Faulheit ist eine ganz große Sache. Und einige Leute, die kriegen wirklich, die kommen nicht aus dem Puschen, ja. Die sind wirklich nur am Schlafen und ich weiß nicht was. Und die haben immer Ausreden, ja. Der Weg ist zu lang, die Arbeit ist zu kurz, zu lang, zu wenig bezahlt. Die haben nur Ausreden, ja. Und das ist etwas, da komme ich gleich noch zu, das mag Gott auch nicht. Noch ein Grund für Armut kann sein, dass man geizig ist, ja. In Sprüche Kapitel 11, Vers 24 und 25 steht, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Das ist so ganz wichtig. Ja, das ist so ganz wichtig. Und 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 6. Dies aber sage ich, sagt Paulus, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und Vers 7. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also, Geiz kann dazu führen, dass dein Portemonnaie leer bleibt. Und ich kenne nicht wenige Christen, die stinken vor Geiz. Das muss ich mal heute ganz klar so auch aussprechen, ja. Es gibt Christen, die haben für alles Geld, ja, außer für Gott nicht. Obwohl es Gottes Geld ist. Das haben sie noch nicht verstanden. Jeden Euro, den du hast, den hat Gott dir gegeben. Das wirst du eines Tages vor dem Richterstuhl Christi melden, weil du wirst eines Tages für jeden Euro Rechenschaft geben müssen. Du musst für dein ganzes Leben Rechenschaft geben. Und das ist wichtig, dass wir mit dem Geld vernünftig umgehen. Und manch einer ist so geizig und wundert sich, dass der Segen ausbleibt. Ja? Ich habe ja diese Woche auch etwas in unsere Gruppe reingeschrieben. Ich habe nicht die gemeint, die geben. Ja? Das haben auch, glaube ich, alle verstanden. Ich habe die gemeint, die sich aus allem so rausziehen. Ja? Ach, lass die anderen mal machen. Ich brauche das alles nicht, ja. Und ich habe nur zu die gesprochen, die auch zu unserer Gemeinde zählen. Ne? Alle die jetzt so, sag ich mal, mit dabei sind, die noch woanders irgendwo sind, die habe ich nicht gemeint. Ich habe nur die gemeint, die in der Gemeinde Licht und Leben sind. Und ich sage euch ganz offen, ich finde es traurig, ja. Ich finde es traurig, dass man sowas ansprechen muss. Und das ist für mich eine Frage der Liebe. Sieh mal, manche sagen, ich habe das vergessen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich da noch auch was geben sollte, ja. Da sage ich nur, ich muss jetzt mal ein bisschen derb sprechen, ne? Aber verarschen kann ich mich selbst. Ja, wisst ihr, warum ich das mal so knallhart sage? Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja, jetzt stell dir mal vor, du hast ein Kind und du hast Geld und du liebst dein Kind und du weißt, dass dein Kind immer am ersten Unterstützung braucht. Wenn du dein Kind liebst und die Möglichkeiten hast, dann frage ich dich jetzt mal, würdest du vergessen, dein Kind am ersten Geld zu geben? Wenn du es vergisst, sag nicht, dass du dein Kind liebst. Liebe vergisst nicht. Und ich sage euch, wem man aufmerksam machen muss, dass er dem Herrn etwas gibt, der liebt Jesus nicht. Das sage ich so, wie es ist. Ja? Sag nicht, dass du die Gemeinde liebst und den Herrn liebst, wenn du geizig bist für das Werk des Herrn. Ja? Das passt nicht zusammen. Das geht gar nicht. Und deswegen glaube ich daran, dass Geiz eine Sache ist. Aber bitte nur freiwillig geben, ja? Der Herr möchte kein Cent von dir, noch nicht mal einen Cent, wenn du das gibst, um gesehen zu werden. Es gibt auch manche Christen, die Kollekte geht rum und dann ist das Portemonnaie noch oben, ja, Und jeder muss sehen, was der Bruder oder die Schwester Y da rein. Übrigens, das Geld kannst du eigentlich auch schon wieder wegtun, weil der Segen ist weg. In meiner Bibel steht, du sollst geben, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte gibt. Ja? Und wisst ihr, was auch wichtig ist? Das ist ganz wichtig, dass du es vom Herzen gibst. Also wenn du da irgendwo ein Problem hast, zu sagen, oh, ich muss jetzt den Herrn 5 Euro geben, oh, dann gib es nicht, bitte nicht, bitte nicht. Gib das Geld einem Obdachlosen, du machst alles besser. Gib es nur nicht Gott, Gott will es nicht. Du kannst das Geld auch in die Tonne reinhauen. Gott möchte dieses Geld nicht haben. Wisst ihr, wir müssen uns mal alle angewöhnen, mit Geld anders umzugehen. Wir sollten sagen, Herr, jetzt hört genau zu, was ich sage. Ja, bitte. Wir sollten in Zukunft mal so sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du mein erbärmliches kleines Spendengeld, dass du das überhaupt annimmst. Und dass ich den größten König aller Zeiten überhaupt was geben darf. Herr, ich traue es mir gar nicht zu sagen, das ist ja keine Spende, das ist ja lächerlich. Egal, wie hoch die Summe ist. Und wir sollten das nächste Mal, wenn wir geben, sagen, Herr Jesus, ich freue mich, ich darf für dich und dein Reich etwas geben. Das ist so ein Geschenk. So sollten wir sein. Menschen, die so denken, die sind geistlich auf einem guten Weg. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, oh, nee, 5 oder 10 Euro, das ist mir zu viel, dann möchte ich dich darum bitten, bitte gib nie was in unsere Kollekte. Das Geld möchte Gott nicht haben. Behalte es und kauf dir ein Eis oder keine Ahnung, was du machst. Gott möchte das nur haben, freiwillig, ja? Wenn du es freiwillig gibst von Herzen, dann kannst du so viel reinhauen, wie es geht, ja? Aber wenn du das machst mit einem Herzen, das berechnet, bitte in Zukunft nie mehr was spenden, ja? Weil das Gott, will Gott nicht haben, das Geld. Dann gibt es noch einen Grund, warum man in Armut kommt. Und das sagt in Sprüche 21, Vers 17 steht das. Und da steht etwas Interessantes, nämlich dem Mangel verfällt, wer Festfreude liebt, wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Also mit anderen Worten, wer Vergnügungssucht hat, ja. Also Gott hat nichts dagegen, wenn wir mal lecker essen gehen und da hat er überhaupt kein Problem mit. Versteht das nicht? Das meint die Bibel auch nicht im Zusammenhang. Aber es gibt manche Leute, die leben auch über ihren Verhältnissen, ja. Die kriegen jetzt der Erste, kriegen sie ihr Lohn und dann laden sie die ganze Freunde ein und am Fünften ist kein Geld mehr da, ja. Also sei auch ein bisschen vorsichtig. Also es kann auch sein, dass du vielleicht vergnügungssüchtig bist. Es gibt ja auch verschiedene andere Süchte. Kaufsucht gibt es auch, ja. So ein bisschen kaufsüchtig bin ich auch, wenn es um mein Enkelkind geht. Da muss ich immer beten, Herr Jesus, lass mich vernünftig reagieren, ja, weil da könnte ich einen ganzen Laden leer kaufen, ja. Und trotzdem, wir müssen in allen Bereichen auch vernünftig sein, ja. Weil manchmal, und das, die meisten Schulden oder die meisten Menschen, die ich kenne, denen es finanziell nicht gut geht, die leben mit Abstand weit über ihre Verhältnisse. Und ich kann euch das nur raten, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, macht euch einen Haushaltsplan. Schaut mal, wie viel Geld kommt rein und wie viel geht raus. Da kriegt ihr manchmal einen Schock. Ich habe das jahrelang nicht gemacht, weil ich dachte, kriege ich alles schon in den Griff. Bis ich das mal gemacht habe, habe ich einen Schock bekommen, wo ich dachte, ich hatte eine ganz andere Kalkulation. Ne? Also da muss man schon auch aufpassen. Und gerade in der jetzigen Zeit, es ist übrigens eine große Gefahr mit diesen Karten bezahlen. Ja? Also das ist eine ganz große Gefahr. Ich habe da keine Kontrolle drüber. Ne? Die Karte, das ist, kann man nicht greifen, da zieht man hier, zieht man da und denkt man, naja, vielleicht habe ich so 400 Euro ausgegeben, dann konnte auch so 1700. Was? Ja, das passiert eben halt. Ne? Da müssen wir wirklich aufpassen. Ich glaube, da sind wir auch alle nicht frei von. Ich muss da auch aufpassen. Also Vergnügungssucht, passen wir da auch auf. Und dann in Sprüche 23, 21 gibt es noch einen Grund für Armut, nämlich, denn ein Säufer und Schlemmer verarmt und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Also Säufen und Schlemmern, das ist das, was ich eben meinte, wenn man dann eben halt nur das Beste sich immer kaufen muss. Man muss auch mal kleine Brötchen backen. Es gibt manche Christen, die müssen immer in einen bestimmten Laden einkaufen. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen für Lebensmittelleute. Ja, aber manche sagen, also bei bestimmten, also ich nenne jetzt den Namen nicht, ja, fängt mit A an, hört mit I auf, ist eine große Kette und da sage ich, na, das ist unter mein Niveau, da gehe ich doch nicht einkaufen, da gehen die ganzen Hartz-IV-Empfänger einkaufen und die Asozialen, da sieht mich keiner, ja, wo ich sage, also du hast schlau reden, du, ja, überleg mal lieber, wie du auch ein bisschen sparen kannst, ja. Und einfach auch mal ein bisschen überlegen. Ich bin Gott dankbar, übrigens, das darf ich jetzt auch mal zeugnishaft sagen, obwohl sie zuhört. Aber meine Frau ist sehr sparsam. Ich bin ja schon eher so derjenige, der manchmal dann mehr kaufen will. Ja. Aber meine Frau ist eine sehr gute Hauswirtschaftlerin, ja. Meine Frau hat das auch noch nie ausgenutzt, dass ich mache mir nicht so da viel darum, ja. Meine Frau, wenn sie das ausnutzen würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon insolvent gegangen sein, ja. Ich kann da auch nicht so gut umgehen. Sie hilft mir dabei, ja. Aber sie hat das nie ausgenutzt, das muss ich echt sagen. Das ist ein großer Lob an meine Frau. Nicht, dass meine Frau geizig ist, sondern meine Frau hat einen guten Durchblick. Und sie sagt auch, warum müssen wir jetzt unbedingt Geld ausgeben? Wenn es um den Herrn geht, hat sie noch nie, da gibt sie gerne freiwillig, wunderbar. Und das ist gut, ja. Vielleicht muss auch die ein oder andere Frau das auch lernen, oder der Mann, dass man da so ein bisschen auch guckt, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen runterfährt, ja, und sich auch mit wenigeren begnügt. Und noch ein Grund, dass man arm wird oder in Armut lebt, kann sein, Träumereien. In Sprüche 28, 19 steht, wer seinen Acker bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, wird sich an Armut satt essen. Hier sagt die Bibel deutlich, so Träumereien. Es gibt Leute, die haben kein Euro in der Tasche, die reden, ja, ich mache mal einen Job, für die da 10.000, da 8.000, kaufen mir drei Häuser, da noch ein Ferrari. Und ich sage, Leute, Junge, hallo, du kannst dir noch nicht mal ein Fahrrad bei eBay für 100 Euro kaufen, bleib mal auf dem Boden. Hallo, was ist mit dir passiert? Ja, Träumereien, ja, da wirst du nicht weit kommen, ja. Wir dürfen Ziele haben, realistische Ziele, wunderbar, ja. Aber wir sollten auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Also, keine Träumereien. Das ist so wichtig, dass wir nicht irgendwie in ein Fabelland leben, ja. Ich habe auch schon Männer gehört, denen es finanziell auch nicht gut geht. Ist ja alles okay. Aber die dann so Sprüche bringen, ich habe auch überlegt, übernächstes Jahr kaufe ich mir ein Haus. Ich sage, was für ein Haus? Es gibt ja auch Häuser von, wie nennt sich diese Spielhäuser, ja? Von Lego gibt's Häuser. Meintest du dieses Haus oder welches Haus meinst du denn? Nein, ich meine das richtige Haus, ne? Wo ich denke, meint ihr das jetzt wirklich ernst, ja? Und da merke ich einfach, dass manche Männer auch völlig die Realität aus den Augen verloren haben, ja? Das sollte man möglichst nicht. Also, im 2. Thessalonicher 3, die Verse 10 bis 12, da steht, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ja? Also das ist eine wichtige Bibelstelle. Gott möchte nicht, dass wir da den ganzen Tag irgendwie nichts machen, sondern wir sollen uns wirklich bemühen. Und Sprüche 21, Vers 25, die Begierde des Faulen bringt ihm dem Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Sprüche 21, 25. Ja, das ist so ganz wichtig, dass wir diese Dinge uns auch auseinandersetzen. Vielleicht ist manch einer auch in Armut gekommen durch diese Dinge, ja. Und das Schöne ist, wir dürfen den Herrn das bekennen und dürfen sagen, Herr, hier diese Dinge, Faulheit, Geiz, Vergnügungssucht, jawohl, da sind Dinge bei mir, da muss der Herr mich verändern. Gott kann und möchte verändern, nur du musst wollen. Wenn du nicht willst, dann kann Gott nichts tun, ja. Also Gott ist ein Gentleman, der kommt nur, wenn du ihn bittest. Wenn du das nicht willst, sagt er, okay, mach dein Ding, ja. Bloß du musst wissen, eines Tages kommst du trotzdem vor mir, ob du mich liebst oder hast, interessiert mich gar nicht, ja. Du musst vor mir kommen. Du wirst eines Tages über dein Leben Rechenschaft geben. Und es wäre klug, wenn wir hier schon anfangen, unser Leben so zu ordnen, dass wir eines Tages vor dem Herrn gar nicht mehr viel besprechen müssen. Ja, das ist wichtig. Lass uns doch die Zeit hier nutzen. Warum warten wir erst, bis wir vor dem Richterstuhl, vor allem das Schlimme ist, vor dem Richterstuhl Christi, da können wir nichts mehr bereinigen. Ist vorbei, aus. Aber hier dürfen wir das noch. Hier können wir Buße tun, hier können wir neu anfangen. Hier haben wir noch die Chance. Einige Tipps zum Schluss. In Matthäus Kapitel 6, Vers 33, da steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das Erste, was ich sagen möchte, es kann auch ein Grund sein, dass man in Armut kommt, weil man nicht Gott an erster Stelle hat. Die Bibel sagt, im Zusammenhang in Matthäus 6, das Essen und Trinken und das, was das tägliche Leben bekommt, bekommen wir, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und wisst ihr, Gott ist fleißig. Merkt euch das. 7 Tage, wie lange hat Gott gearbeitet? Nicht wie wir eine 5-Tage-Woche. Gott hat eine 6-Tage-Woche gehabt. Er hat am 6. Tag den Menschen geschaffen. Er hat nur einen Tag ausgeruht. Gott ist ein fleißiger Gott. Und wenn du den Herrn Jesus seine Aufgaben siehst, die er hat, wie fleißig ist unser Herr? Allein wie fleißig er schon jeden Tag für seine Schafe betet, ja? Und was er sich alles einfällt. Gott ist ein fleißiger Gott. Und deswegen ist es meines Erachtens immer so, je näher ich mit Gott lebe, desto mehr bekomme ich seine Eigenschaften. Ja? Sage nicht, du hast eine enge Beziehung zum Herrn Jesus und du bist stinkend faul, denn belügst du dich selbst. Das gibt's nicht. Ja? Wenn Jesus dein Herr ist, dann muss man von deinem Herrn etwas sehen in deinem Leben. Sonst bist du der Herr, aber nicht er. Ja? Also das ist ganz wichtig. Gott an erster Stelle. Was wichtig ist, bitte nicht zersorgen. Denn zersorgen ist Heidenkult. Das sagt die Bibel. So hart ist die Bibel. Zersorgen ist Heidenkult. Heide ist jemand, der Gott nicht kennt, ja, in der biblischen Sprache. Ja? Also, in Matthäus 6, 31, 32, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was wollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen Dingen trachten die Nationen oder die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Also Christen, die ständig immer rummohren und ja, was sollen wir denn essen und was sollen wir denn anziehen? Das ist Heidenkult. Das muss ich dir heute als Christ mal so knallhart sagen. Die Bibel benennt es Heidenkult. Ja, das ist eine Schande für Gott, wenn wir so handeln. Ja? Sondern wir sollten wirklich nicht uns zersorgen. Vorsorgen ist was anderes. Das dürfen wir. Wir dürfen einen gesunden Plan für unser Leben machen. Und das ist sogar wichtig. Ja, nicht so einen blauen Dunst reinleben. Das will der Herr auch nicht. Gott ist ein Gott, der auch Ordnung liebt und vernünftig, ja, soll nicht hier kopflos sein. Manche Christen glauben ja, als Christ soll man seinen Verstand davon an der Garderobe abhalten. Das stimmt überhaupt nicht, ja. Also Gott möchte da nicht irgendwie Dummköpfe haben, sage ich jetzt mal ein bisschen hart, ja. Nein, wir sollen unseren Verstand schon einschalten, ja. Jesus sagt, berechne die Kosten, bevor du mir nachfolgst. Überleg mal, was da kommt. Ja, wir sollen schon auch berechnen. Und wir sollen auch, wenn wir Familie auch haben, sollen wir vernünftig planen, ja. Das ist einfach wichtig. Wenn du ein Haus zum Beispiel hast, ne, ich habe ja auch ein Haus und so, es hat viele positive Seiten, hat aber auch negative Seiten. Ne? Jetzt ist bei uns gerade die Heizung kaputt gegangen, oha, geht ins Geld, ja. So, und ein vernünftiger Plan ist auch ein bisschen vorsorgen, ja, immer ein bisschen zur Seite nehmen, wenn mal irgendwas passiert. Wenn man das nicht macht, ja, das ist nicht weise, ja, das ist Dummheit. Also wir sollen schon weise handeln und nicht uns zersorgen. Gute Gedanken, ja, aber nicht sehr Sorgen. Nicht den Kopf, was passiert, wenn das Dach, was passiert das? Das ist Heidenkult. Das weiß der Herr. Ja, aber nicht sehr Sorgen. Also, und dann kommen wir zu Malachi 3, Vers 10. Dazu werde ich dann den nächsten Sonntag nochmal ganz intensiv drüber predigen über den sogenannten Zehnten. In Malachi 3, Vers 10 steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, der mit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Also Gott sagt, bring den Zehnten in die Vorratskammer für mein Haus und dann wirst du sehen, ich segne dich. Ja? Ich habe noch nie einen Gläubigen in meinem Leben erlebt, der es bereut hat, dem Herrn den Zehnten zu geben. Aber ich habe Hunderte, vielleicht sogar Tausende erlebt, die haben bis heute bereuen sie es, dass sie es nicht gemacht haben oder vielleicht immer noch nicht tun, ja. Wisst ihr, das ist einfach so, wenn man einmal versteht, wie reich Gott uns beschenkt, ja, dann ist das eigentlich auch kein Problem, freigebig gegenüber ihm zu sein, ja. Das ist ja für sein Werk. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, dass ich immer belohnt wurde, wenn ich das getan habe. Ich habe manchmal, ich bin ehrlich zu euch, manchmal bin ich in meinem Leben in Situationen gewesen, da hatte ich gerade ein bisschen was zur Seite gespart und wollte dafür mein Auto reparieren, ja. Und diesen Betrag hat der Herr mir aber gezeigt, ist eigentlich für die Sonderkollekte gewesen in meinem Leben. Und da habe ich dann gemerkt, was da gerade so passiert. Und da bin ich dann wirklich auch, muss ich ehrlich sagen, das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, das Auto muss ich jetzt machen und so. Und ich muss jetzt das Geld haben und der Herr kann jetzt mal warten. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann habe ich etwas gemerkt, was ich dann später tief bereut habe. Ich habe den Herrn das Geld nicht gegeben und mein Auto ist dann nochmal kaputt gegangen. Das war noch teurer. Das war so eine Lektion für mich, wo ich sagte, wenn ich Gott etwas versprochen habe, ja, dann halte ich das lieber. Und dann war eine Situation, da habe ich gesagt, Herr, das mache ich nicht mehr. Kommt nicht mehr vor, ja. Und dann sitze ich bei uns damals noch in der Hütte Geborgenheit, das war ja meine Muttergemeinde. Und da kommt da jemand und der sagt, wir sollten dem Herrn geben und hat da etwas erzählt und ich hatte gerade Geld für eine Reparatur, ja? Die hatte ich in der Tasche. Aber das wusste nur ich und Jesus, kein anderer. Und das war nicht wenig Geld, ja? Weil das Auto war da kaputt und ich hatte das Geld drinne in meiner Tasche, in meinem Sakko, ja? Von drin. Und mitten in der Predigt, da sagt er, ja, wir wollen jetzt sammeln, eine Kollekte. Und innerlich zeigt mir der Heilige Geist, du gibst alles. Ich sag, das geht nicht. Doch. Nein, das geht nicht, Herr. Ich muss morgen zur Werkstatt. Ich habe keine Rücklagen. Das kann ich nicht machen. Und da hat er gesagt, okay, musst du wissen. Dann habe ich schlechtes Gewissen gehabt. Und Geschwister, dann habe ich alles, was da in meinem Kuvert war, in die Kollekte reingeschmissen. Und ich habe das keinen Menschen gesagt. Und die Jacke hatte ich hinter mir gehabt, ja. Ich habe sie ausgehauen, also hinter mir war die so im Stuhl, wie man das so macht, hinter dem Stuhl. Und hinter mir saß keiner. Und ich habe das alles gegeben, fahre nach Hause und ich sage, naja, Herr, meine Frau erzähle ich das lieber nicht. Die denkt, ich bin verrückt geworden. Und da musst du helfen. Und das war eines der größten Wunder meines Lebens. Morgens früh sage ich so, Herr, ich muss zur Werkstatt. Ja, keine Anruf, nichts. Ja, und das Geld? Da sagt der Herr mir, geh zu deiner Jacke. Ich sag, wie zu meiner Jacke? Was soll ich in meine Jacke? Da sind Taschentücher drin und kein Euro. Geh dahin, Junge. Und ich kann euch das nur sagen, das ist wirklich fast nicht zu glauben. Es war einer meiner größten Wunder, die ich in meinem Glaubensleben erlebt habe. Ich weiß bis heute nicht, wie der Herr das gemacht hat. Da sagt der Herr, greif mal da rein. Und plötzlich ist da ein Kuvert drin. Und in dem Kuvert war fast das doppelte Geld drin, was ich hatte. Ich weiß bis heute nicht, wie das Geld da reingekommen ist. Und das war ein Moment, da ging's mir kalt im Rücken über von der Heiligkeit Gottes, ja. Ich habe da Freudenstänze gemacht, ja. Ist mir so groß geworden, was unser Herr tut. Und von daher ist das eigentlich unbegreiflich manchmal. Und zum Schluss, was der Herr Jesus sagt in Lukas 22, Vers 35. Hat euch irgendetwas gemangelt, Leute? Und da sagen sie, nein, nichts, Herr. Wisst ihr, und das wünsche ich uns von Herzen. Heute war das Thema Armut. Ihr habt hoffentlich einiges mitgenommen, was Armut generell ist, auch über den Herrn Jesus, die Gründe für Armut. Ich hoffe, das habt ihr richtig verstanden. Ich habe versucht, zum Schluss noch mal so ein paar Tipps zu geben. Und ich möchte euch zum Abschluss etwas noch mitgeben. Wenn du glaubst, dass du hast vielleicht momentan wenig Geld. Ja, das ist mal so. Aber jetzt sage ich dir was. Und das kannst du, das wirst du hundertprozentig bestätigt bekommen für dein Leben. Wenn du jetzt wenig Geld hast und du sagst, ich kann aber den Herrn von dem wenigen, was ich habe, nichts geben, dann sage ich dir etwas. Dann wirst du den Herrn nie etwas groß geben. Jesus sagt, wer in den kleinen Dingen nicht treu ist, der wird es in den großen nicht. Ich habe manchen Christen erlebt, der gesagt hat, wenn es mir finanziell besser geht, dann haue ich auch richtig Kohle rein in die Kollekte. Und dann haben die Leute richtig Geld gehabt und die haben nicht einen Cent reingetan. Die haben noch weniger reingetan wie davor. Und das ist das, was der Herr Jesus sagt. Fang du an, das kleine wenige, was du hast, dem Herrn zu geben und der Herr wird dich reichlich segnen. Ja? Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir nicht auch schauen auf negativ, das möchte ich zum Schluss nochmal sagen. Wie gesagt, es gibt Menschen, denen geht es finanziell nicht gut, aber die sind fleißig und die sind alles andere als geizig und faul, sondern es ist manchmal auch so. Sollen wir da nicht herabschauen, ja? Und wenn es dir finanziell besser geht, lieber Bruder, liebe Schwester, dann musst du nicht so viel fromm schnacken, dann musst du mal, vielleicht mal den einen oder anderen Bruder mal so ein bisschen mal helfen, ja? Wisst ihr, zum Schluss möchte ich mit einem Zeugnis enden. Ich hatte einen Onkel, der war selbst, zumindest hat er sich nie zu dem Herrn Jesus klar bekannt. Ich hatte am Ende meines Lebens mit ihm dann nochmal eine intensive Woche. Ich hoffe, dass er noch die Kurve gekriegt hat. Ich habe ihn von morgens bis abends voll geredet von Jesus. Ich habe gehofft und hoffe, dass ich ihn eines Tages wiedersehe. Er ist dann ganz plötzlich verstorben. Und dieser Mann hat eine Eigenschaft gehabt, die kann uns als Christen nur beschämen. Wisst ihr, was der gemacht hat? Wenn der gemerkt hat, dass in seiner Verwandtschaft und Bekanntschaft jemand krank wurde und dadurch nicht Geld hatte, um vernünftig einzukaufen, der hat nicht krumm gesappelt. Der hat meist die Tochter oder den Sohn genommen, ist in das nächste Einkaufszentrum gefahren, hat 10 Tüten voll gekauft und hat gesagt, jetzt kommt ihr erstmal über die Runden und wenn sobald die Woche um ist, bin ich wieder für euch da. Ohne darüber zu reden. Und solche Menschen wünsche ich mir, dass wir solche Menschen werden, ja, dass wir von dem wenigen, was wir haben, auch geben. das kann ich euch nur sagen, es ist ein Segen. Ja, und werd dir immer bewusst, das ist mir so groß, was hat unser Herr alles für uns getan, ja? Wenn wir mal sehen, wie reich er ist und was er uns alles gibt, dann können wir doch nur sagen, Herr, ich möchte auch alles für dich sein und geben, ja? Möge der Herr dazu Gnade schenken. Amen.